Herzlich willkommen zu Go for It, dem Business Podcast für Frauen mit Vision. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit einem ganz, ganz, ganz spannenden Thema, und zwar das Thema alles, was du als Business-Anfänger über Steuern wissen musst. Und da ich ja ehrlich gesagt absolut kein Steuerprofi bin, sage ich mal ganz ehrlich, ich habe alles an einen Steuerberater ausgesourced, habe ich heute eine absolute Steuerexpertin mit an Bord, und zwar die Carina Heckmann. Sie ist Steuerberaterin. Ihr findet sie auf steuerleichtgemacht.de. Das ist auch unten nochmal alles in den Shownotes verlinkt, wenn ihr sie besuchen möchtet. Genau, und sie ist konzentriert auf Frauen mit einem Online-Business, also eigentlich super spannend. Carina, möchtest du dich mal einmal in zwei Sätzen vorstellen? Ganz kurz.
Ja, Name und Co. kennt ihr schon. Genau, ich bin seit ungefähr 2 Jahren nebenberuflich selbstständig, wechsle jetzt in die Hauptselbstständigkeit. Ich bin Mama geworden. Viele kennen das nämlich auch, genau jetzt in dieser Situation. Viele Frauen machen sich jetzt selbstständig, deswegen kann ich das alles gut nachvollziehen und unterstütze weitestgehend mit allem rund um Thema Steuern, Buchhaltung und was dazu gehört.
Das ist echt spannend. Ich glaube, wenn ich dich jetzt vor einem Jahr kennengelernt hätte, dann wäre ich deine absolute perfekte Kundin gewesen. Leider habe ich jetzt halt schon in Berlin einen Steuerberater vor Ort. Mal eine ganz kurze Frage an dich. Wenn ich jetzt in Berlin wohnen würde und du wohnst ja woanders, könnte ich trotzdem deine Kundin werden? Oder ist es bei dir, ist es ortsbeschränkt sowas? Oder könnte man das auch alles über online machen, ne?
Ich habe tatsächlich, ich glaube, eine 90% Online-Quote in meinen Mandanten. Krass, die meisten Mandanten kommen sogar aus Berlin. Ja, das ist einfach durch diese Online-Welt. Ich mache alles digital. Bei mir gibt es auch so gut wie kein Papier. Ich mache diese ganze persönliche Ebene halt über Zoom, Skype oder wenn ich dann mal in der Gegend bin, dass ich sage, hier wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen oder so, dass man sich dann wirklich auch mal kennenlernt. Aber sonst läuft die Beratung alles digital, ja.
Ja, das ist halt super, super, super spannend, weil ich kenne es halt noch von meinem, also das Witzige ist, mein Steuerberater wohnt in der gleichen, also hat sein Office in der gleichen Straße wie ich, und dann geh ich halt immer mit meiner riesigen Papierkiste zu ihm rüber, aber er ist auch noch super veraltet und also nicht super veraltet, aber halt so ein bisschen, du merkst halt, das ist noch nicht so auf online getrimmt, und ich glaube, wo man dich natürlich auch als Expertin absolut empfehlen kann, ist natürlich, dass du kapierst, was Google AdSense ist, dass du kapierst, wie man eine Facebook Werbeanzeigenrechnung verbuchen muss. Und das ist auch noch sowas, wo ich halt auch merke, bei meinem Steuerberater muss man halt noch sehr viel erklären. Dann fragt er mich immer, womit verdienen Sie Geld? Und ich dann immer so, ja, mit Online-Kursen. Was ist dieses Google AdSense? Wie, da bekommen Sie einfach Geld von Google? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Ding, wo es halt noch sehr viel so Pionierarbeit fast schon gibt und wo du ja auch dann einen richtig guten Unique Selling Point hast, den du ausfüllst. Also ja.
Ja, absolut. Also ich höre das immer wieder. Gerade die dann zu mir wechseln, weil sie bei ihrem, ich sag mal, ganz überspitzt Dorfsteuerberater waren. Ja, weil die kennen sich mit dem Online-Business ja so gar nicht aus. Also du hast ja jetzt zumindest schon mal einen in Berlin, in der Großstadt, der ja schon mal gehört hat, dass es sowas wie Online-Welt und Online-Business gibt. Aber viele haben halt das Problem, dass die so Dinge wie also wir wollen jetzt hier keine Werbung machen, aber diese ganzen Anbieter und so weiter, die kennen die einfach nicht. Und dann fragen die wirklich bei jeder Buchung, was ist das? Und da fühlen die Leute sich einfach nicht gut aufgehoben. Und genau da komme ich dann gerne ins Spiel und helfe da weiter.
Ja, das ist halt richtig genial. Also ich bin jetzt auch mal gespannt. Ich habe meinen Berater noch nicht so lange. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Aber ja, mal schauen, wie er sich so macht. Also bisher kamen noch nicht so viele Rückfragen, aber ja, ist auf jeden Fall schon eine ganz neue Geschäftswelt. Und ich glaube halt, dass da auch, wo wir jetzt eigentlich schon bei der ersten Frage wären, die ich an dich habe, gerade wenn man gründet und gerade wenn man als Frau gründet, also ich sehe viele Frauen in meiner Community, die eben gerade versuchen so aus der, sie haben irgendeinen Vollzeitjob oder sind Teilzeit beschäftigt und wollen sich eben mit ihrer Idee selbstständig machen. Und dann sehe ich immer bei vielen, dass die so eine Art Hemmschwelle oder Angst haben, was zu machen, weißt du, ein Unternehmen zu gründen. Und jetzt wäre so ein bisschen die erste Frage an dich, was muss ich generell steuerlich beachten, wenn ich ein Unternehmen gründe? Also es ist wirklich so, dass das so die Horrorvorstellung ist, dass du, ich höre auch eine Sache, die ich auch immer höre, dann bin ich ja mit einem Bein im Gefängnis. Und dann bleibe ich doch lieber in meinem Vollzeitjob angestellt, weil, boah, das ist mir alles zu heiß. Kannst du das unterschreiben oder ist das alles nur Bullshit?
Letzteres würde ich wohl besagen. Also nein, man muss da keine Angst vor haben. Man muss halt sich im Voraus ein bisschen damit auseinandersetzen, was wichtig ist, worauf man sich einlässt, weil es ist natürlich mit vielen Pflichten verbunden. Man hat aber oder man gewinnt auch ganz viele Rechte. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, mein Kind wird krank, ja, und ja, ich müsste meinen Arbeitgeber jetzt dann anrufen und sagen, oh, das ist krank und ich kann nicht kommen. Und dann ist das ja wieder so ein Druck, der da entsteht. Und wenn ich halt selbstständig bin, dann geht das alles ein bisschen einfacher. Also dieses Recht erkauft man sich ja auch mit den Pflichten, die man hat. Ja, ja, und man muss sich halt einfach so ein bisschen damit auseinandersetzen. Also habe ich irgendwelche Versicherungspflichten? Muss ich mich irgendwo zulassen? Zulassen lassen, so heißt es. Und genau, was kommt auf mich zu? Und das ist halt das, wo die Leute Angst vor haben oder gerade die Frauen, weil die dann, wir Frauen sind doch auch sehr auf Sicherheit so erzogen worden und das muss alles ordentlich und vorbereitet sein und da sträuben sich halt ganz viele Frauen für. Aber ich habe ganz mit vielen ja schon gesprochen und denen auch schon die Angst nehmen können und das versuche ich natürlich heute bei euch auch.
Ja, super.
Genau, denn es ist wirklich nicht so dramatisch, wie es immer dargestellt wird. Und viele Leute übertreiben natürlich auch gerne, weil sie dann so vielleicht auch manchmal so dastehen, weil guck mal, ich habe es ja geschafft. Ne? Und genau. Ja.
Und also ich erkläre mal, ich sage es hier ganz offen, ich hab zwar BWL und weißt du, was witzig ist, der letzte Kurs, den ich noch an der Uni gemacht habe, das war tatsächlich ein Steuerkurs, da hatte ich sogar eine gute Note. Also ich kenne mich eigentlich schon ganz gut aus, aber ich bin halt so jemand, ich fokussiere mich halt voll auf mein Business und deshalb, ich nehme halt diese Steuersache nicht so ernst. Ich habe es halt alles ausgesourced, aber ich kann mal so ein bisschen erzählen, was ich so gemacht habe, was ich damals als 20-jährige Studentin gegründet habe. Ich habe einfach mein Gewerbe angemeldet. Das ist ja, was man dann quasi eigentlich doch, auch wenn es um die Unternehmensform geht, also wenn man jetzt selbstständig ist, ich sage es einfach mal, du kannst mich gerne korrigieren, ist es doch so, ich habe ja die Wahl zwischen Gewerbe anmelden. Theoretisch gesehen könnte ich ja auch eine GmbH gründen, aber das ist jetzt erstmal was, was man wahrscheinlich als Anfänger, wenn es nicht super riskant ist, erstmal nicht macht, weil man ja auch 25.000 Euro einlegen muss. Oder Freiberufler, aber Freiberufler würde, da ist ja auch immer, gibt es ja auch immer viele Streitigkeiten. Ist man jetzt gewerbetreibend, ist man Freiberufler? Kannst du vielleicht da nochmal was sagen? Also was mache ich konkret, wenn ich jetzt was gründen will? Also zum Beispiel ich, Caro, Studentin, macht Online-Kurse, will jetzt gründen. Ich habe damals einfach Gewerbe angemeldet, war Kleinunternehmer und damit hatte sich die Sache. Hätte ich da noch irgendwas anders machen können oder wäre ich Freelancer, Freiberufler?
Nee, also es kommt also primär darauf an, was für eine Tätigkeit du ausübst, also auch was du an Wissen vermittelst. Mhm. Wenn mein originärer Beruf, so wie der Steuerberater, ist ein Freiberuf. Ja, genau. Und wenn ich jetzt Online-Kurse anbiete, dann kommt es bei mir sehr darauf an, ob ich in meinen Online-Kursen auch steuerliches Wissen oder vermittle oder steuerlich berate.
Mhm. Mhm. Okay, wenn man, das ist ja voll der Zwiespalt dann, oder?
Also total. Man sagt aber so vom Grundsatz her, also jeder, der jetzt originär keinen freien Beruf hat, also nicht Steuerberater, nicht Rechtsanwalt oder sowas ist, dass der mit Online-Kursen ein Gewerbe betreibt. Ja, okay, weil er einfach am öffentlich-wirtschaftlichen Verkehr, teilnimmt, weil er das mit Gewinnerzielungsabsicht macht. Das ist also eine gewerbliche Tätigkeit. Und dann bin ich auch verpflichtet, sehr zeitnah, das beim Gewerbeamt halt anzumelden. Genau. Das hätte dann die Studentin, hast du ja richtig gemacht, genau. Und das, was du auch schon sagtest, es ist auch sehr empfehlenswert, gerade wenn man im Nebengewerbe oder so gründet, das als Einzelunternehmerin zu machen. Also keine Gesellschaft dafür gründet, keine GmbH oder so, nein. Das bietet sich erst an, wenn man wirklich vielleicht sehr groß ist oder was absichern möchte. Ja, also so eine GmbH ist ja dafür da, dass man halt eben nicht mehr mit seinem privaten Kapital haftet. Ja, das steht aber bei Gründern meines Erachtens nach komplett außer Frage, weil gerade in unserem Online-Business-Bereich.
Okay, ja, genau so hätte ich es eigentlich auch beantwortet. Ich hatte mir mal so irgendwann mal, da habe ich aber noch mal ein Treffen jetzt bald mit meinem Steuerberater, hatte ich auch mal so in Richtung GmbH gedacht, aber das ist alles momentan noch Zukunftsmusik. Also ich bin da auch noch, also sage ich auch so ganz ehrlich, ich habe auch angefangen ja als Kleinunternehmer, dann wenn du über 50.000 Euro Umsatz kommst, zwischen, oder war die Grenze 17.500, 50.000 oder irgendwie so, nee, wenn du über 17.500 bist Umsatz, so habe ich es richtig gesagt, oder? Dann bist du ja kein Kleinunternehmer mehr, fällt man ja dann raus. Da kann ich auch mal so ein bisschen erzählen, das war nämlich bei mir letztes Jahr und da dachte ich so, noch hier kleine Studentin, dachte sich, oh mein Gott, jetzt bin ich kein Kleinunternehmer mehr. Umsatzsteuer, Hilfe, Hilfe, ich bin tot. Kannst du da nochmal was dazu sagen? Weil ich ja jetzt mittlerweile, ich habe mir jetzt auch vor kurzem hier ein teures neues MacBook gekauft, wo ich dann auch gemerkt habe, Mehrwertsteuer kriege ich ja dann alles zurück. Klar, ich muss auf die Rechnungen die Mehrwertsteuer dann draufschlagen, wobei das ja quasi, wenn es über B2B läuft, ja dann sowieso so ein Durchlaufposten ist. Das heißt, mein Kunde kriegt sie ja auch zurück, wenn es ein Unternehmen ist. Kannst du noch mal was dazu sagen, ob es vielleicht immer schlau ist, Kleinunternehmer zu sein oder ob es sich nicht einfach lohnt, direkt mit Mehrwertsteuer und so, also als kein Kleinunternehmer anzufangen?
Ja, also es ist nicht immer sinnvoll, die Kleinunternehmerregelung in Anspruch zu nehmen. Das auf jeden Fall schon mal vorweg. Okay. Also es ist, wenn ich wirklich nebenberuflich gründe, das sind ja die meisten, die anfangen, ja, oder zumindest wirklich im kleinen Umfang gründen, dann kann es sinnvoll sein, wenn ich wenige Investitionskosten habe. Ja, also wenn ich wirklich meinen Laptop, den ich eh schon habe, den verwende und dann einfach eine Dienstleistung an den Mann bringe, dann oder an die Frau, und dann bietet sich das schon an, weil ich habe halt wesentlich weniger Verwaltungsaufwand. Ich muss halt eben keine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung machen, denn wenn ich gründe, muss ich in den ersten 2 Jahren immer monatlich Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Und ja, der Nachteil ist allerdings auch, dass ich halt eben diese Vorsteuer aus den Rechnungen, wenn ich dann doch was kaufe, diese Vorsteuer eben nicht wiederbekomme vom Finanzamt. Ja. Und das kann schon mal so eine Milchmädchenrechnung sein hinterher. Also wenn ich wirklich viel investiere oder ich muss jetzt in eine PC-Anlage, was auch immer investieren. Und dann ist es manchmal schon sinnvoll, darauf zu verzichten. Das Problem ist, wenn man verzichtet, dann muss man auf jeden Fall 5 Jahre in dieser Konstellation bleiben, dass man die Umsatzsteuer ausweist.
Okay, ja, das ist auch echt ganz gut zu wissen. Okay. Ja, ich sehe es nur immer bei ganz vielen und so war bei mir auch am Anfang so die Denke, dass ich halt total Angst hatte und ich kann auch mal, das ist auch witzig, ich kann es auch mal so ehrlich erzählen, ich hatte teilweise, das war noch 2017, obwohl ich diese 17.500 weit überschritten habe, durch den Online-Kurs, durch meinen ersten Online-Kurs war das damals, aber ich dachte am Anfang wirklich noch, Hilfe, ich muss jetzt auf jeden Fall da runterbleiben und ich darf ja nicht zu viel verdienen, also total blöd. Und das ist ja auch sowas, was ich halt auch jetzt allen Zuhörern so ein bisschen ans Herz legen kann. Nicht immer denken, dass man da in irgendeiner, dass man jetzt ja Kleinunternehmer bleibt oder ich habe es dir auch gerade im Vorgespräch erzählt, ab 60.000 Euro Gewinn muss man ja doppelte Buchführung führen, was ich nächstes Jahr machen muss. Und da dachte ich auch, als ich das dann so, ja, weiß ich nicht, erfahren habe, dachte ich auch so, oh Gott, Hilfe, doppelte Buchführung. Das hatte ich noch in einem BWL-Kurs an der Uni und ich weiß noch mit den ganzen Konten und sowas. Ich weiß noch, wie kompliziert das damals war, aber da auch einfach wirklich nicht unterkriegen lassen oder denken, Nein. dass man da jetzt, oder das ist da auch, was du jetzt empfehlen würdest. Ja, ich glaube halt, viele haben Angst davor.
Genau, aber diese Angst, die ist wirklich unbegründet, weil auch wenn man, ich sag mal, keinen Steuerberater hat für seine unterjährigen Dinge, diese und Steuerberater kann man ja auch mal also wirklich fragenspezifisch einfach mal ansprechen und sich für eine einzelne Frage mal beraten lassen. Ja. Und da kann man sich ja wirklich einfach mal informieren und gerade was jetzt diese doppelte Buchhaltung angeht, da ändert sich ja für den Unternehmer unterjährig gar nichts. Das ist die Gewinnermittlungsart hinterher, die ändert sich, aber sonst ändert sich nichts. In der laufenden Buchhaltung, die ich zu Hause mache. Und das, da denken die Leute immer, oh, jetzt ist eben was Neues, um Gottes Willen. Aber ganz praktisch gedacht, da ändert sich einfach nichts, sondern der Steuerberater, wenn der dann die Gewinnermittlung hinterher macht und die Steuererklärung, dann ändert sich was. Und gerade wenn man dann in die doppelte Buchhaltung geht, dann empfehle ich auch spätestens dann wirklich mit einem Steuerberater zusammenzuarbeiten.
Okay, das ist auch nochmal gut, dass du sagst, wo ich schon eigentlich bei der nächsten Frage wäre, die kam ganz oft aus meiner Community. Also wann sollte man denn zum Steuerberater, also ab wann empfiehlst du das? Ich kann auch mal so ein bisschen eine witzige Story erzählen. Also ich hatte 2017 noch keinen Steuerberater und ich war dann an einem Punkt, an dem ich völlig überrollt war von meinen Gewinnen, also aus dem ersten Online-Kurs und auch von allem, was ich so getan hatte. Also ich meine, bei mir ist wirklich so die Story, kleine Studentin mit 450 Euro Nebenjob gründet aus Spaß, macht aus Spaß einen Online-Kurs und macht damit gute Gewinne. Und dann war es so, dass ich halt total verzweifelt war. Ich kannte auch keinen Steuerberater und dann habe ich wirklich durch Zufall meinen gefunden, der jetzt echt richtig gut war und ich weiß noch, dass er richtig gut ist und ich weiß noch, so das erste Gespräch, wie ich da bei ihm auf der Couch saß und ihn so gefragt habe, irgendwie Hilfe, er muss sich darum kümmern und ich habe wirklich keine Ahnung gehabt und ich glaube, dass ich auf jeden Fall zu spät war. Ich hätte mich viel früher darum kümmern müssen. Wie ist es denn so, ab wann sollte man zum Steuerberater gehen? Gibt es da eine Regel? Was empfiehlst du da?
Ja, also eine Regel natürlich gibt es nicht. Ne? Also jeder darf, egal wie groß das Unternehmen ist, egal in welcher Rechtsform er dieses Unternehmen betreibt, man muss nicht mit einem Steuerberater zusammenarbeiten. Das mal ganz vorneweg. Ja. Jeder darf das grundsätzlich selber machen. Die Frage ist halt nur, wie sinnvoll das ist. Gerade im Bereich der Gründung empfehle ich zumindest immer mal mit einem Gründungsberater, mit der zuständigen IHK oder halt mit einem Steuerberater zu sprechen über sein Vorhaben. Da geht es ja auch um Dinge wie Finanzplanung, Liquiditätsplanung und so weiter, Businesspläne und so weiter. Und da kann man ja wirklich mal im Vorfeld schon mal sich diese Fachmeinung holen. Ja. Diese ganze unterjährige Buchhaltung, wenn man eine gewisse Affinität zu Zahlen hat und sich damit beschäftigen möchte, was ich auch empfehle, damit jeder weiß, was da in seinen Unterlagen passiert, da kann man das selber machen. Und ich empfehle das auch meinen Mandanten. Also ich gebe denen lieber so eine Beratung, wie man die Buchhaltung selber macht, gerade am Anfang, damit die das lernen. Ja, wenn sie dann hinterher sagen, so, jetzt habe ich es verstanden, ich könnte das auch, aber ich möchte mich jetzt lieber auf mein Business noch mehr konzentrieren, so wie jetzt in deinem Fall, ne, ja, wo du sagst, genau, komm, ich will 100% Business und das andere, das sollen wir anders machen, aber ich verstehe, was da grundsätzlich passiert. Genau. Dann kann man das schon auch auslagern. Aber ich würde schon sagen, so, man sollte sich schon jemanden suchen, mit dem man eine vertrauensvolle Basis hat mit einem Steuerberater, den muss man aber jetzt nicht monatlich sozusagen buchen, sondern den man einfach bei Fragen wirklich anrufen kann, mit dem man eben kurz skypen kann oder so, um sich wirklich Sicherheit zu holen bei vielen Themen. Ja.
Ich habe mal noch eine persönliche Frage an dich, die ist vielleicht auch für viele, die zuhören, interessant. Und zwar, als ich damals zu meinem Steuerberater gegangen bin, hatte ich sag's auch mal hier so mega ehrlich, ich hatte Angst, dass ich überall Absagen bekomme, weil ich vielleicht zu wenig Geld einnehme oder weil das vielleicht alles wie so eine Art Witz klingt, dass warum will die zum Steuerberater, lohnt sich ja gar nicht für mich und sowas. Also ist das tatsächlich so? Ich hatte es nämlich mal, ich hatte ganz am Anfang, wie du meinst, auch eine Beratungsstunde, das war 2017 irgendwann mal bei einer anderen Steuerberaterin in Berlin und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie mich belächelt hat. Da war ich wirklich noch Kleinunternehmer, Studentin, weiß ich nicht, wie viel, 10.000 Euro Gewinn oder sowas, als ich damals bei ihr war. Ist es so, dass es schwierig ist, gerade wenn man klein ist, wenn der Gewinn, der Umsatz noch nicht so hoch ist, einen Steuerberater zu finden? Oder ist es dem Steuerberater eigentlich egal? Oder kannst du da nochmal einen Tipp geben, wie man auch einen guten Steuerberater findet? Jetzt mal abgesehen von dir.
Also es kommt ganz, ganz viel, glaube ich, gerade bei uns Frauen aufs Bauchgefühl an. Ich glaube, wir können uns da alle sehr gut auf uns selbst verlassen. Man darf auch mit 10 Steuerberatern im Zweifel sprechen, bis man den richtigen findet. Das ist gar kein Problem. Ich würde wirklich danach gehen, fragt er mich gewisse Dinge oder fühle ich mich gut aufgehoben? Kann ich eine Frage vielleicht auch 5-mal stellen und der beantwortet mir die immer noch ganz entspannt oder wird der schon unruhig oder womöglich sogar patzig? Das habe ich auch schon alles gehört.
Und echt? Okay, krass. Ja, sowas hatte ich echt noch nie.
Ja, also ich habe ganz eine Mandantin, die mir mal sagte, der hätte den Kopf geschüttelt und gesagt, sie solle das doch gleich mal wieder aufhören, weil das würde ja sowieso nichts und warum sie denn überhaupt bei ihm wäre. Und also er könne ja mit so einem Mandat gar nichts anfangen. Okay. Und dann habe ich gesagt, das geht halt einfach gar nicht. Also das geht menschlich nicht, das geht in diesem Beruf nicht, überhaupt nicht. Ja, aber man sollte da einfach wirklich ein offenes Gespräch, also entweder halt wirklich persönlich vor Ort mit einem Steuerberater, wenn einem das lieber ist, oder halt eben jetzt über diese digitalen Wege, das geht natürlich auch, man kriegt gerade in diesen Video-Calls auch einen sehr guten Eindruck voneinander. Mhm. Ja, und wirklich auf sich selber vertrauen, dass man auch ein gutes Vertrauensverhältnis aufbauen kann und dann ist man auch bei dem Richtigen angekommen. Ja. Und ja, da muss man vielleicht manchmal ein bisschen suchen, gar keine Frage, aber die Suche lohnt sich ja auch, weil was nützt mir ein Steuerberater, dem ich nicht vertrauen kann und dem gebe ich meine ganze Existenz im Grunde in die Hand, ne? Genau, und das ist mein Leitspruch auch im Grunde. Vertrauen ist das A und O in meinem Bereich, das ist so.
Ja, das ist auch witzig, weil bei mir war es wirklich so voll der Glücksgriff mit meinem Steuerberater. Als ich da war, ich saß da auf dem Sofa, war total aufgeregt, dachte wirklich, ich sterbe und ich komme mit einem Bein, bin ich schon im Gefängnis. Und dann war er halt super cool, hat schon viele Startups beraten. Und du hast dann richtig gemerkt, er hat mir dann auch einen Rechtsanwalt empfohlen, gerade auch für so Sachen wie Verträge. Und ich habe halt richtig gemerkt, dass ihm auch was daran liegt, dass er mich gut berät und hat auch ein gutes Netzwerk zu einem Anwalt, also gerade so auch bei so Sachen wie Lizenzen oder Urheberrecht und sowas ist ja ein großes Thema in meinem Fall und ja genau, also ich glaube, da habe ich schon einen Glücksgriff gemacht und ja, aber das ist gut, was du sagst mit dem Gefühl. Was jetzt noch meine Frage wäre, die kam auch oft aus meiner Community, die Preise von Steuerberatern, weil, da kann ich dir auch was erzählen, das war vor kurzem in meiner Facebook-Gruppe, da war eine Bloggerin, die ganz verzweifelt gepostet hat, Hilfe, sie war gerade beim Steuerberater und sie hat gefragt, wie viel so eine Buchhaltung irgendwie kostet, irgendwie sowas. Und er meinte dann, er könnte es gar nicht genau sagen, so zwischen 10 und 15 Stunden, hatte einen Stundensatz von 140 Euro und so ein bisschen der Tenor in dem ganzen Posting, also auch die Kommentare war so, du wirst da abgezockt, du wirst immer abgezockt, es ist so schwierig, da jemanden zu finden, der da ehrlich ist. Also kann ich irgendwie nicht unterschreiben. Muss man da irgendwie was beachten, gerade wenn es um das Honorar geht? Ein Steuerberater hat ja so einen gewissen Spielraum. Ich glaube auch sogar 140 Euro ist schon so der Spitzensatz beim Stundensatz. Oder wie wird das generell berechnet? Wenn ich jetzt hingehe und sage so, hey, mach mir meine Steuererklärung für 2018 und mach meine Buchhaltung.
Ja, ganz grob. Wir Steuerberater haben eine Steuerberatervergütungsvorordnung. Ja, an die sind wir auch gebunden. So. Genau. Und da wird zum Beispiel festgelegt, dass ich pro Buchhaltung bei dem und dem Umsatz diesen Preis nehme. Ja, also wird nochmal geschaut, wie viel Aufwand steckt denn hinter dieser Buchhaltung. Da habe ich nochmal in dieser Gebühr ein bisschen Spielraum. Und ehrlich gesagt, ich habe diesen Post gesehen, ich habe den auch kommentiert.
Du hast ihn gesehen? Okay,
ja, witzig. Und ich habe den auch kommentiert.
Stimmt, du hast den kommentiert. Okay, witzig. Sehr gut,
super. Und da habe ich nämlich auch gesagt, dass ich das gar nicht nachvollziehen kann oder ich weiß gar nicht, woher halt diese Aussage kommt, dass der die Buchhaltung nach Zeit abrechnet.
Oder? Ich dachte es mir nämlich auch.
Ich kenne das gar nicht und man rechnet nach Zeit so gewisse Beratungen und so weiter ab. Aber gerade die Buchhaltung, Löhne und die Steuererklärung und die Abschlüsse, die sind laut Vergütungsverordnung eigentlich genau geregelt. Und das ist auch so, weil wir in einem freien Beruf zwar arbeiten, das heißt aber nicht, dass wir frei sind in dem, was wir tun. Unser Beruf ist sehr stark geregelt. Ja. Und damit halt kein Preisdumping und sowas stattfinden kann und damit halt diese Qualität gesichert wird, ist eigentlich jeder Steuerberater daran gebunden. Was man machen kann, ist im Vorfeld eine Art Pauschale festlegen, dass man sagt, komm hier, für Kleinunternehmer biete ich das und das Paket an, was ich zum Beispiel für mich entwickelt habe, wo ich sage, so damit gehe ich an den Markt, das ist auch rechtlich in Ordnung und dann wissen die direkt, worauf die sich einlassen. Ja, also die wissen, welche Kosten auf sie zukommen unter den und den Voraussetzungen und wenn dann die Belege zum Beispiel nicht digital, sondern in Papierform kommen, okay, dann gibt's einen Aufschlag, Punkt. Aber dann einfach wirklich eine offene Preispolitik ist bei mir sowieso ganz hoch im Kurs. Ja. Aber das, was da passiert ist mit dieser Aussage, das passiert leider ganz oft und das da sofort da würde ich, glaube ich, sofort meine Zelte abbrechen und gehen, weil das würde für mich schon wieder die Vertrauensbasis kaputt machen.
Ja. Also ich kann auch mal so sagen, bei meinem Steuerberater ist es auch so, dass er auch am Anfang, also der ist ein ganz lockerer Typ und er meinte eben auch am Anfang, also die ganzen Beratungsgespräche, ich kann dann halt hingehen und sagen so, hey, ich habe hier das Problem, werden gar nicht berechnet, also werden nicht auf die Stunde oder sowas berechnet, wofür ich dann halt am Ende zahle, ist, wie du auch schon gesagt hast, eben Umsatz oder weiß ich nicht, umsatzgewinnabhängig, was er dann genau macht. Also so hatte ich es auch verstanden und es ist ja dann nicht so, dass der mir dann irgendwie auf einmal, weiß ich nicht, wie viel tausende Euro in Rechnung stellt, weil er da irgendwas aufschreibt, sondern es ist dann schon an diese Steuerberatergebührenverordnung gebunden. Genau. Ja, oder? Da kannst du den auch noch mit den Zuhörern vielleicht so ein bisschen die Angst nehmen, dass du da nicht, du wirst dann über den Tisch gezogen, oder? Also
nein, es gibt immer schwarze Schafe, gar keine Frage, und die wird es auch in unserem Bereich geben. Ja, also das ist leider so. Es sind ja auch alles nur Menschen. Ja. Ich habe mal, oder wenn jemand auch wirklich mal Fragen hat oder mal seine Rechnung prüfen lassen möchte, es gibt im Internet gibt es eine Seite, da kann man seine Gebühren mal überprüfen. Mhm. Da muss man dann angeben, wie viel Umsatz man hat und so. Und dann sagt er einem, ob das im Rahmen ist oder ob das extrem zu teuer ist. Den Link kann ich gerne mal raussuchen, dann kannst du den auch gerne nochmal verlinken. Ja. Ich habe jetzt mal für mich, oder weil ich mal mit der Frage natürlich gerechnet habe, mal geguckt, also bei einem Umsatz von 50.000 Euro im Jahr, was ja schon dann viel ist, wenn man gerade gründet oder so, aber damit man mal eine Orientierung hat. Mhm. Da reden wir dann über die Buchhaltung jeden Monat, wir reden über die Einkommensteuererklärung und die Gewinnermittlung. Da kann man so circa mit 150 Euro im Monat rechnen.
Okay.
Ja, so, und das mal so als Marschroute, ja.
Also von daher. Jetzt, kannst du das mal so aus dem Stegreif sagen? Würde mich gerade so interessieren, bei 100.000, bei 200.000 Euro, um wie viel verdoppelt, verdreifacht sich das? Oder also ist es quasi wirklich so, dass mit jedem Euro Umsatz das Ding mega nach oben geht? Oder ist es so, dass man da nicht mehr als, weiß ich nicht, kannst du mal sagen, bei einem Umsatz von 200.000 Euro, was würde da auf mich zukommen, so ungefähr?
Genau, also ich kann das jetzt in der reinen Buchhaltung, kann ich dir das sagen. Also wenn die Buchhaltung bei 50.000 alleine kostet, dann 70 Euro im Monat, ne? Und bei 200.000 wären wir dann bei so 140 Euro. Ne? Also das steigt, man hat so in den untersten oder unteren Umsatzklassen so Sprünge von 5.000 bis 10.000 Euro, wo sich das dann immer so ein bisschen erhöht. Ja, also und dann reden wir so über Sprünge von so immer bis zu 10 Euro in den einzelnen Stufen. Also das ist auch nicht so teuer, wie viele meinen, denn ich habe das schon ganz oft, wenn mich Mandanten fragen, ja, was kostet das denn dann? Dann sage ich denen so die Zahl, so irgendwo ab 50, 60 Euro fängt das an und dann sagen die so, was? Dann denke ich mal so, was hast du denn jetzt Falsches gesagt? So günstig? Ich habe gedacht, das kostet jetzt Hunderte von Euro im Monat. Ja. Ich sage, nein. Ja. Und das ist halt der große Irrglaube. Und deswegen werden, glaube ich, auch gerade im Gründerbereich die Steuerberater nicht so gerne gebucht, weil man halt ja natürlich sein Geld zusammenhalten möchte und erstmal ein bisschen auch was erwirtschaften möchte. Aber auch da kann ich natürlich die Angst jetzt nehmen. Also so gravierend teuer ist es halt eben nicht. Ja. Und dieser Mehrwert, den man bekommt,
eben, der ist das halt wollte ich auch groß, sagen. Ja. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich meine, auf mich, ich bin jetzt schon über den 50.000 Euro Umsatz, weit drüber, aber auf jeden Fall, auch wenn mich das Ganze, ich habe jetzt hier noch keine Rechnung von ihm bekommen, aber auch wenn mich das Ganze, weiß ich nicht, 5.000, 7.000 Euro pro Jahr kostet, dieser ganze Rattenschwanz, der da so dranhängt, auch ich sage es auch ganz ehrlich, so als Frau, ich habe auch immer Angst, was falsch zu machen. Gerade wenn man das noch nicht gemacht hat. Klar, ich habe es schon irgendwie studiert und ich weiß das ganze Theoretische. Aber dann ist immer so ein bisschen, da fließt ja total viel Energie weg. Und diese ganze Energie, auch diese, weiß ich nicht, 5.000 oder 7.000 Euro, könnte ich ja dann locker in die Entwicklung eines neuen Online-Kurses stecken. Also dass man da auch, genau, gerade dass man da mit so einem Kosten-Nutzen-Denken rangeht, dass einfach man sich nicht mehr drum kümmern muss, das Ganze ist ausgesourced und ja, jemand anderes übernimmt das alles. Also da sehe ich auf jeden Fall bei mir den absoluten Nutzen. Also seitdem ich auch bei ihm das ausgesourced habe, bin ich auch nicht mehr so nervös. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ob es hier jemand nachvollziehen kann. Weißt du, du bist Gründer, machst deinen Briefkasten auf und denkst so, oh mein Gott, Post vom Finanzamt. Also total absurd irgendwie, dass du halt jemanden hast, der dir sagt, so und so sieht's aus, das und das wird gemacht und mach dir keine Sorgen, konzentriere dich auf dein Business. Ja, also sehe ich auch wie du. Also da auch keine Angst haben, da zu einem Berater zu gehen und da wird man nicht gleich Tausende von Euro los.
Richtig.
Und, ja, das ist auch nochmal gut. Okay, dann nächste Frage. So, ich halte mich mal so ein bisschen kurz, damit das hier nicht ganz so ausartet. Wann wird Steuer gezahlt und wie fließen die Unternehmenseinnahmen in die Steuererklärung mit ein? Das war auch noch mal so eine Frage, die kam. Also wenn man jetzt quasi sagen, stellen wir uns wieder vor, hier Caro, die Studentin, 2016 gründet sie ihr Unternehmen, meldet Gewerbe an, 2017 ist laufendes Geschäftsjahr, wann muss sie Steuern bezahlen? Ne?
Also wir unterscheiden natürlich dann zwischen den verschiedenen Steuerarten. Also grundsätzlich betrifft ja. Ein Gründer die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer und die Gewerbesteuer, wenn ich ein Gewerbe habe.
Ja.
So. Die Umsatzsteuer könnte unter Umständen, wenn man halt eben kein Kleinunternehmer ist oder das nicht sein möchte, da werde ich direkt monatlich zur Zahlung verpflichtet. Ja, also ich muss dann monatlich gucken, wie viel Umsatz habe ich gemacht, wie viel Vorsteuern kann ich Geld machen. So, da bin ich monatlich schon mal mit belastet. Ja. Bei der Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer ist es so, dass man grundsätzlich einmal im Jahr halt eine Erklärung abgibt, eine Einkommensteuer- oder Gewerbesteuererklärung und dann halt bezahlen muss, beziehungsweise was wiederbekommt, je nach Konstellation, wenn dann ein Steuerbescheid vom Finanzamt erlassen wird.
Ja.
Da hat man also einmal im Jahr was zu tun. Wenn man jetzt aber wächst und man weiß schon, ich komme auf jeden Fall über diesen Grundfreibetrag, den jeder Mensch hat, das sind so um die 9.000 Euro im Moment, dann kann man schon darüber nachdenken, ob man sowas wie Einkommensteuervorauszahlungen festsetzen lässt, freiwillig, oder irgendwann kommt auch das Finanzamt damit um die Ecke. Dann ist das eine Sache, die vierteljährlich passiert, und zwar immer im März, Juni, September und Dezember.
Okay, auch gut zu wissen.
Genau. Ja. Und wie das Ganze halt in die Steuererklärung mitkommt. Also wenn ich Einzelunternehmer bin, dann habe ich halt eine Steuererklärung. Und da fließen alle Einkünfte ein, die ich habe. Egal ob gewerblich, freiberuflich, aus einer Anstellung, vielleicht sogar noch aus einer Vermietung oder sowas. Alles geht in eine Steuererklärung. Und pro Einkunftsart gibt es halt auch so bestimmte Anlagen, die man dann ausfüllen muss. Aber es ist halt eine Erklärung.
Genau, ja, so kenne ich das eben auch. Ich war da, es war bei mir auch noch so, ich war da, das ist auch so witzig, dass wir das auch noch mal besprechen. Ich war auch am Anfang, da habe ich noch einen Nebenjob gehabt als Studentin und dann hatte ich aber schon mein Gewerbe und ich dachte so, Hilfe, das ist verboten, da zwei Einkünfte zu haben. Es war dann so, ich weiß noch die Paragraphen, Paragraph 19, nicht selbstständige Arbeit oder irgendwie sowas, war es doch, ich weiß, oder 17 war selbstständige Arbeit. Egal. Aber auf jeden Fall, ich hatte es dann auch alles an der Uni und das fließt dann auch, da muss man sich gar keine Sorgen machen. Also es fließt dann halt alles in eine Steuererklärung mit ein. Und ich glaube auch am Anfang, bei mir war das so, du machst ja dann nur eine Einnahmenüberschussrechnung, wenn ich das noch richtig weiß. Ich habe auch die erste Steuererklärung noch alleine gemacht und das war einfach, ich war dann auch verblüfft, wie einfach das ist. Ich habe einmal meine Einnahmen da reingeschrieben, meine Ausgaben, am Ende waren ein Gewinn und den habe ich dann als Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, wenn ich das jetzt richtig sage,
alles richtig.
Einfach reingetragen. Und dann am Ende kommt dann eine Summe raus aus dem Nebenjob, den ich hatte, aus dem Gewerbe. Wenn ich jetzt eine Mieteinnahme gehabt hätte, weiß ich nicht, wird dann alles zusammengerechnet. Ja, ist ja auch kein Hexenwerk eigentlich, oder?
Was soll ich jetzt sagen?
Ich glaube halt, viele stellen sich das so bei mir am Anfang auch so mega kompliziert vor. Aber ja, also da auch wirklich nochmal an alle Zuhörer, kein Stress, ist alles ganz cool, muss da auch gar keine Angst davor haben.
Genau, also ich, ganz ehrlich, natürlich darf das jeder selber machen. Ich würde jetzt wahrscheinlich mir mein Geschäft ruinieren, wenn ich sage, jeder kann das alleine machen. Natürlich, jeder hat das Recht, das alleine zu machen, ja, aber wie gesagt, was ich so schon sagte, ob das sinnvoll ist. Ich empfehle auf jeden Fall, die Buchhaltung gerade in der ersten Zeit selber zu machen, gar keine Frage. Aber ich empfehle auch wirklich mit der Steuererklärung und mit der Gewinnermittlung zu einem Steuerberater zu gehen. Warum? Ja. Weil der Steuerberater doch immer auf dem aktuellen Stand ist. Der kennt die aktuellen Rechtsverfahren, der kennt die Rechtsproblematiken, der weiß, was im Moment abzugsfähig, absetzbar ist oder was halt auch eben nicht, was vielleicht gestrichen wurde. Das kann man als normaler Unternehmer halt eben alles nicht überblicken, weil dann bleibt ja gar keine Zeit mehr für sein eigenes Business. Ja. Deswegen kommuniziere ich das eigentlich schon so, Buchhaltung schon gerne selber, wenn das jemand gerne macht und gut kann oder sich gerne auch damit auseinandersetzt, aber so bei der Steuererklärung, da sage ich dann schon, da wenn es ein bisschen trickiger wird, so mit Einnahmenüberschussrechnung und so weiter, wenn man sich jetzt nicht so genau damit auseinandersetzen möchte oder kann, dann auf jeden Fall zum Steuerberater, bevor man da irgendwas liegen lässt, wenn man vielleicht irgendwie Gelder zurückbekommen kann. Also da muss man schon ein bisschen schauen. Wenn man Vorwissen hat, dann kann man es machen, okay, aber es gibt ja auch viele, die es einfach nicht können und nicht wollen, ja.
Ja. Du hast gerade schon so ein bisschen erwähnt, Sachen absetzen. Da habe ich mal, oder beziehungsweise genau, ich habe einmal eine Frage und die habe ich jetzt auch echt persönlich, das ist eine private Frage. Welche Ausgaben können abgesetzt werden? Da habe ich zwei Fragen, die auch aus der Community kamen, und zwar einmal Reisekosten. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, da bin ich auch gerade so ein bisschen dabei, mir zu überlegen, wie ich das am besten mache, weil ich nächstes Jahr viel reisen werde und ich das Gefühl habe, dass da so ein bisschen, man kann nicht ganz klar erkennen, ist es jetzt geschäftlich, macht sie da auch Urlaub, also wie werden Reisekosten abgesetzt? Und nochmal auch so eine persönliche Frage, wie werden denn, wenn ich jetzt sage, für ein Video für Caro DIY, du kennst ja meinen DIY-Blog, kaufe ich mir ein pinkes Schleifenkleid und das wird in einem Video, trage ich das und ich mache Instagram-Fotos damit, kann ich sowas überhaupt absetzen? Weil ich weiß noch, auch damals aus dem Studium, dass es immer eine beliebte Klausurfrage war, dass dann Kleidung, auch einen Anzug zum Beispiel, nicht abgesetzt werden darf. Weißt du da irgendwie was darüber? Also ich weiß, dass ein Blaumann darf abgesetzt werden, aber ein pinkes Schleifenkleid oder, keine Ahnung, einen Blazer, den man sich für ein Business-Interview kauft, darf man das?
Ja. Genau, also wir fangen mal mit den Kleidern an. Das ist wirklich so. Also man sagt, Kleidung, die ich auch unter Umständen im Privatleben tragen kann, sind keine Arbeits- oder Berufskleidung.
Okay,
ja?
Genau.
Das ist so, wie der Banker, der muss ja den Anzug anziehen.
Ja,
der muss, das ist vorgeschrieben, der darf den aber nicht absetzen. Warum? Weil er den auch privat tragen könnte.
Eben,
ob er den trägt oder nicht, das ist fürs Finanzamt total unmaßgeblich.
Ja, genau.
Womit man so ein bisschen vielleicht die Weiche doch noch umstellen kann, ist, wenn es sich so um Kleidung handelt, wo dann ein Emblem, sein Logo drauf ist zum Beispiel. Ja. Also ich kenne das, wenn jemand angestellt irgendwo ist und der muss halt Arbeitskleidung tragen und der hat dann auf dem Kragen oben hier den Namen von der Firma stehen, dann würde das als Berufskleidung gelten und dann kann man da halt auch entsprechend Kosten für geltend machen. Aber jetzt zum Beispiel das pinke Schleifenkleid wäre jetzt halt leider nicht als
Betriebsausgabe
abzugsfähig. Eigentlich schon schade, ne, genau.
Ja.
Man kann sich natürlich vielleicht mal tatsächlich überlegen, ob man dann sowas wie eine Stickerei oder sowas drauf macht, wo wirklich dann der Firmenname nur drauf ist, weil da würde man jetzt zum Beispiel nicht sagen, ja, damit geht sie jetzt auch Party machen oder so, ne?
Ja, das ist nochmal interessant, das mit dir zu besprechen. Ich habe es schon befürchtet. Bei mir ist es wirklich tatsächlich so, dass ich dieses pinke Schleifenkleid, ich weiß nicht, vielleicht kennen es sogar einige Zuhörer von meinem Caro DIY Instagram, das ist ganz auffällig. Das trage ich nur als Branding. Das trage ich absolut nicht privat. Aber mir war das schon bewusst, dass da das so ein bisschen streng ist. Und wie sieht es denn jetzt mit Reisekosten aus? Ich kann mal vielleicht einen Fallbeispiel, ich werfe mal ein Fallbeispiel in den Raum. Also nächstes Jahr habe ich geplant, im Februar einen Monat nach Bali zu fliegen. Da werde ich das zum einen so ein bisschen, ich sag's ja auch mal ganz ehrlich, oh Gott, ich verbrate schon meine ganze Geschäftsidee, so ein bisschen als Branding nutzen, also quasi so ein bisschen finanzielle Freiheit. Da werde ich also in den Social Media Postings oft darauf eingehen, dass ich jetzt von Bali aus arbeiten kann. Also weißt du, was ich meine? Dass ich da jetzt in Bali bin. Dann habe ich Image Shootings. Also ich werde einen Fotografen, einen Videografen einfliegen und mit dem werden wir ein Image Video produzieren und Content eben für mein nächstes Projekt produzieren. Wie ist es, wenn ich jetzt da 4 Wochen auf Bali bin? Sagen wir mal, 2 Wochen arbeite ich an einem Online-Kurs, poste jeden Tag ein Instagram-Foto, hallo, ich bin in Bali, finanzielle Freiheit, also es bezieht sich immer darauf, die Postings, vermarkte das natürlich so ein bisschen und in der Woche 3 und 4 bin ich mit einem Videografen zusammen und wir produzieren jeden Tag Fotos und er wird dafür auch bezahlt und da gibt es Rechnungen. Wie ist es mit Reisekosten? Kann ich da irgendwas absetzen oder ja, erzähl aber mal, was hältst du davon?
Also betrieblich veranlasste Reisen sind grundsätzlich natürlich abzugsfähig. Ne? Also da reden wir bei Reisekosten natürlich jetzt nicht nur über einen Flug oder Hotel oder sowas, sondern wir reden wirklich über sämtliche Fahrten, die damit zusammenhängen, zum Flughafen, zur Bahn, wie auch immer, oder die Bahn selbst. Mhm. Und auch sowas wie Verpflegungsmehraufwendungen, wenn einem das was sagt. Also das sind so Pauschalen, die man bekommt, wenn man eine gewisse Zeit von zu Hause weg ist. Ja, die kann man auch mit absetzen. Zu deinem Beispiel jetzt, da wird es natürlich jetzt sehr tricky und ein bisschen schwieriger, denn man sagt, Reisen, die gemischt veranlasst sind, also sowohl betrieblich als auch privat, muss man wirklich darlegen können, was davon betrieblich war und was halt eben privat. Und das geht, ich sag mal, in so einem Fall schon nicht ganz so einfach, gibt ja jetzt nicht sowas wie ein Ablaufplan. Also es gibt zum Beispiel in meiner Branche so Steuercamps, so Steuerwoche oder sowas irgendwo im Ausland oder auch irgendwo auf einer schönen Insel. Ja. Und da gibt es natürlich Programme. Das heißt, da habe ich Seminare von 8 bis 16 Uhr.
Ja, genau.
Und dann habe ich nur den Rest der Zeit irgendwie frei. Oder ich habe 3 Tage wirklich Seminar und hänge aber noch 3 Tage dran, weil es sich sonst nicht lohnt. Dann kann ich ja wirklich sagen, so 3 Tage gehören betrieblich, 3 Tage sind privat. Dann kann ich die Kosten entsprechend auf diese Tage aufteilen. Mhm. Bei dir ist es jetzt halt in dem Fall so, dass diese Kosten sehr, sehr schwammig ineinander laufen. Ja, also man kann natürlich das versuchen, über so eine Art Tagebuch vielleicht einfach so sich aufzuschreiben, wann was war, und das dann entsprechend absetzen. Das Risiko kommt ja immer dann, wenn ein Finanzbeamter sich zur Prüfung anmeldet und wirklich dann mal schaut, was ist denn da tatsächlich passiert. Also da ist man ja nie vorgeschützt. Ja, also aber da braucht man keine Angst vor haben, sondern da kommen in der Regel ja auch Menschen und mit denen kann man auch sprechen, aber man muss denen das auch dann wirklich faktisch da erklären können, was da passiert ist. Aber ich würde das in solchen sehr schwammigen Fällen versuchen, sehr detailliert nachzuweisen, weil wenn man es nicht nachweisen kann, dann ist die ganze Reise einfach keine Betriebsausgabe. Das ist die Folge.
Ja. Hast du da noch einen Tipp? Weil ich glaube, das geht ganz vielen, gerade auch, wenn man jetzt, vielleicht hören hier auch so digitale Nomaden zu oder auch ganz viele, die so ein bisschen arbeiten wie ich, dass sie dann Sachen auch für ihr Image benutzen. Das ist auch so, bei mir ist halt, und das ist auch so, wo mein Steuerberater jedes Mal mit mir schimpft und wo er immer sagt so, was soll ich da dem Finanzamt sagen oder was sollen wir da reinschreiben? Das ist ja quasi, oder ich sag's mal noch überspitzter, wenn du Influencer bist, was ich ja in gewisser Weise auch bin, vermarktest du ja so ein bisschen dein Privatleben. Also das ist jetzt bei mir nicht so extrem, aber natürlich ist es so, und da kennst du dich wahrscheinlich auch super aus, das hat zum Beispiel mein Steuerberater noch nicht so ganz kapiert, mit was ich da eigentlich Geld verdiene, dass ja so ein bisschen meine Story vermarktet wird, also quasi mein Alltag, was mache ich jeden Tag. Natürlich ist sowas, dass ich es mir leisten kann, finanziell und auch zeitlich da irgendwo hinzufliegen. Das ist natürlich auch sowas, was in mein Image mit einfließt, was man natürlich, sage ich mal, so ein bisschen überspitzt vermarkten kann. Und das ist halt immer so ein bisschen schwierig, da so die Grenze zu finden, habe ich immer so das Gefühl. Hast du da noch mal einen Tipp? Könnte man da noch irgendwas machen, wie man so eine Reise irgendwie besser betrieblich darstellt? Gibt es da irgendwas, was man machen kann, dass das Ganze, oder weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll, oder dass das Ganze betrieblicher aussieht und nicht so, hallo, klein Caro, fliegt da jetzt irgendwo hin oder whatever?
Also ich würde gerade jetzt in deinem Beispiel wirklich einfach hergehen und wirklich die Tage dokumentieren, wenn wirklich was Betriebliches da stattgefunden hat. Ich meine, wenn so ein Image-Video gefilmt wird oder Fotos gemacht werden, dann reden wir ja auch nicht über eine halbe Stunde am Tag, sondern das dauert ja auch, das dauert womöglich sogar manchmal länger als ein normaler Arbeitstag oder so. Ne? Also da würde ich schon vielleicht einfach so eine Art Tagebuch führen, wann was passiert ist, damit man das absetzen kann. Die Chance bzw. das Risiko bei den Finanzämtern ist ja, dass die das selber ja auch nicht verstehen, was da passiert. Also entweder hat man halt die Chance, dass man denen das halt eben genauso dann verkaufen kann, wie es dann auch einfach ist, also denen wirklich dann auch mal diese Neuerung mit auf den Weg gibt, oder man hat halt einfach auch ein bisschen Risiko, dass die sich halt eben da nicht drauf einlassen oder es dann halt lange dauert, bis das mal akzeptiert wird oder dass es eventuell dann auch sogar über Einsprüche und so geht, dass man es denen dann wirklich vermittelt und dass das mal geprüft wird. Weil das ist so neu, das ist bei den Ämtern einfach nicht angekommen. Ja. Wenn ich mit meinen Finanzämtern oder mit der Berufsgenossenschaft für Mandanten spreche und denen sage, das ist eine virtuelle Assistentin, das ist was, kommt dann? Da wo ich mir dann so frage... Beschäftigt euch doch mal bitte mit der aktuellen Entwicklung unserer beruflichen Welt, ne? Ja. Und die verstehen das einfach nicht. Und vielleicht ist das eine Chance, vielleicht bei manchen ein kleines Risiko, aber ich bin dann auch jemand, ich kämpfe dann auch bis zum Schluss. Und die müssen es halt einfach erstmal lernen.
Ja, das ist bei mir auch das Problem, dass halt auch keiner kapiert, um was es da eigentlich geht. Also ich glaube jetzt gerade, wenn man jetzt was ich mir gerade vorstelle, so ein klassischer Influencer, der die ganze Zeit irgendwie um die Gegend fliegt und auf irgendwelchen Events ist und das ganze Ding ja auch vermarktet. Also kennst du diese Influencer, die dann so mega tolle Reisefotos haben und deren Erfolg ja dann auch so ein bisschen von diesen Fotos abhängt, dass sie da eine coole Location haben und das Ganze ja erstmal dann den Ämtern zu erklären, da sehe ich halt noch ich weiß nicht, wie viele Jahre das noch dauert, bis sie das.
Das
halt
dauert noch, erklären. Ja, das wird dauern.
Dann habe ich noch eine Frage für dich, die ist auch ganz spannend, und zwar, wie werden gesponserte Produkte versteuert? Und da kann ich vielleicht einmal mal ein konkretes Beispiel nennen. Und zwar, ich habe mal eine KitchenAid-Maschine im Wert von 500 Euro geschenkt bekommen. Und diese KitchenAid-Maschine habe ich geschenkt bekommen, weil ich einer Zeitschrift Fotos gratis zur Verfügung gestellt habe. Also quasi, ich habe die Fotos zur Verfügung gestellt und dann am Ende waren sie so happy, dass sie gesagt haben, so hey, komm, wir schenken dir eine KitchenAid. Wie muss ich das versteuern? Müssen solche Geschenke versteuert werden? Und gibt es einen Unterschied, wenn ich ein Geschenk ohne Bedingungen bekomme, also quasi, hey, hier hast du geschenkt, oder gibt es einen Unterschied, wenn ich ein Geschenk mit einer Bedingung bekomme, zum Beispiel eine KitchenAid für ein Foto, eine KitchenAid für einen Social-Media-Post? Hast du da Infos?
Auf jeden Fall. Also es ist so, man unterscheidet da auch wieder zwischen Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer ist ein bisschen zu tricky jetzt für den Rahmen. Mhm. Ich würde mehr auf diese Einkommensteuer eingehen, ja. Und zwar jedes Produkt, jede Reise, die ich bekomme, jede Dienstleistung, die ich bekomme, die muss ich versteuern. Egal, ob ich grundsätzlich was dafür tun muss oder es freiwillig tue, ja. Also man unterscheidet man unterscheidet zwischen Vereinbarungen, die da getätigt worden sind und halt, wenn ich etwas freiwillig teste und präsentiere oder halt, dann es gibt ja auch diese Fälle, wie du jetzt gerade sagtest, das ist ja etwas, es war im Vorfeld ja nicht vereinbart, ja, dass du da etwas bekommst. Jetzt ist natürlich die Frage, hast du diese KitchenAid denn präsentiert im dann hinterher und die dann wieder verlinkt und hast du sie hast du nicht, dann ist es zum Beispiel nämlich rein umsatzsteuerlich, jetzt muss ich doch mal, sage ich doch, umsatzsteuerlich halt eben keine Einnahme, ne? Also das wäre zumindest umsatzsteuerlich. Bei der Einkommensteuer muss man dann schon mal wieder gucken, was haben die denn damit gemacht? Also bei der Einkommensteuer.
Ach so, haben Sie es verbucht, oder?
Die haben die das verbucht, genau. Also, es gibt grundsätzlich, alles muss versteuert werden. Und zwar immer mit dem entsprechenden Gegenwert. Ja, also wenn die 500 Euro jetzt wert war, dann muss die mit 500 Euro versteuert werden. Mhm. Es gibt ein paar Ausnahmen. Also, es gibt ja etwas, oder diese Fälle, da bekomme ich etwas, teste das und schicke das wieder zurück, zeitnah. Mhm. Ja, also wir reden sowas wie circa 14 Tage, sagt man.
Das mache ich auch oft. Ich schicke mittlerweile alles zurück, weil ich halt keinen, also ich sag's mal so, ich schicke alles zurück, weil ich das ja nicht als Gewinn einfließen lassen will.
Richtig, das ist nämlich diese erste Ausnahme. Also wenn ich etwas nicht versteuern will und ich teste das auch nur und ich schicke das wieder zurück, dann habe ich dadurch keinen Vermögensvorteil. Ja, also habe ich dadurch auch keine Einnahme. Ja, wenn ich jetzt ein Produkt zugeschickt bekomme, das habe ich ganz viel so bei Mama-Blogger gesehen und so, die bekommen so Lebensmittel geschickt. Ne? Das sind ja alles so kleine, geringfügige Werte oftmals. Das sind so Streuartikel, sagt man. Ja. Und wenn diese Werte unter 10 Euro liegen, dann bleiben die auch steuerfrei.
Unter 10? Oh Gott, ich glaube, da bin ich jetzt schon echt im Gefängnis. Ich hatte nämlich dieses Jahr auch schon, also ich sag's auch mal so, ich hatte schon was weiß ich nicht, Müsli im Wert von 20 Euro geschenkt bekommen. Eine Kaffeemaschine habe ich einfach so geschenkt bekommen für 60 Euro.
Die im Gefängnis landet man ja nur, wenn man es dann hinterher nicht abgibt. Eine Steuererklärung, die muss ja, wird ja erst noch erstellt. Also, das wäre halt diese zweite Ausnahme und diese dritte. Und da kommt es ja dann wirklich drauf an, wie das auch untereinander kommuniziert wird. Wenn derjenige, der dir das schenkt, ja, der hat die Möglichkeit, dieses Geschenk mit einer pauschalen Steuer schon zu versteuern. Aha, ja, das machen ganz viele Unternehmen, ja, weil sonst hat der Beschenkte ja auch im Grunde nichts davon, ne? Ja. Also, und die können das ja auch wieder absetzen. Also wenn der Unternehmer, der dir das schenkt, das mit der pauschalen Steuer versteuert, dann musst du es in deiner Steuererklärung nicht mehr mit angeben.
Also Theorie, nochmal um auf, ich habe, das ist nämlich echt, ist bei mir alles so Praxisbeispiel. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel für eine Kooperation, also die Kaffeemaschine habe ich gebraucht, um sie zu zeigen. Ich habe sie jetzt aber zu Hause, benutze sie auch privat. Da müsste ich jetzt theoretisch gesehen, um meinem Steuerberater korrekt Bescheid zu geben, die betreffende, keine Ahnung, Firma nochmal anschreiben, müsste fragen, wie habt ihr das verbucht, oder? Und dann müsste ich das so an meinen Steuerberater weiterleiten. Ist das korrekt?
Genau, also da würde ich auf jeden Fall schauen, dass das irgendwie nachweisbar gemacht wird. Also wirklich danach fragen, habt ihr das pauschal besteuert? Wenn ja, dann ist für dich erst im ersten Schritt alles okay. Mhm. Und halt, wenn nicht, dann bist du halt in der Versteuerungspflicht. Ja. Und genau, dann ist das aber auch jetzt, das ist eigentlich nicht die Frage gewesen, aber weil du es jetzt gerade in den Raum geworfen hast, das, weil du die jetzt auch, ich sag mal, privat mitverwendest, muss man dann natürlich drüber nachdenken, ob die dann wiederum weiter dann auch irgendwie Kosten produzieren darf, weil du sie auch privat mitnutzt. Ich meine, das ist jetzt sehr, sehr tief in der Thematik, aber da muss man halt auch immer ein bisschen drauf achten. Wenn ich dann Produkte, die ich betrieblich bekomme, privat verwende, dann muss man da auch immer mal ein bisschen drüber nachdenken und da auch gegebenenfalls das steuerlich berücksichtigen.
Okay, aber das ist echt gut zu wissen. Und kann man dann so, ich werfe jetzt einfach mal so eine Aussage im Raum, kann man sagen, dass sich Produktgeschenke für mich überhaupt nicht lohnen, wenn sie quasi nicht schon pauschal von dem Schenker versteuert werden? Also ich muss ja quasi dann sonst alles, quasi auch diese KitchenAid-Maschine, muss ich ja alles dann noch versteuern. Das heißt eigentlich, wenn ich das Produkt nicht unbedingt haben möchte, sondern es eher so ist, ja, schick mal, dann lohnt sich das doch für mich gar nicht, oder? Kannst du dazu noch mal was sagen? Oder könnte man dann einfach zum Unternehmen, frag mal so ganz doof, soll man dann fragen, hey, wie habt ihr das bei euch versteuert? So, wenn es darum geht, soll ich es behalten oder soll ich es nicht behalten? Oder was empfiehlst du da deinen Mandanten immer?
Also für die, die das jetzt natürlich hören, die sind jetzt super vorbereitet, ja, für die Zukunft. Die können natürlich, es basiert ja ganz viel auf Verträgen und Schriftverkehr und so weiter. Also man muss sich ja da intern rechtlich absichern. Und man hat natürlich den Vorteil, dass wenn man das vorher schon schriftlich kommuniziert, wie es dann hinterher versteuert wird, einfach schon ein Nachweis. Ansonsten lässt man sich den einfach schon dann geben, wenn es soweit ist, damit man nicht irgendwie am Ende des Jahres 10, 20, 30 Firmen hinterherrennen muss. Mhm. Also ich würde wirklich empfehlen, das direkt im Voraus zu kommunizieren, den Nachweis sich geben zu lassen. Ja, und dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das was du auch gefragt hast, ob das dann sinnvoll ist, ne?
Ja,
genau. Also wir haben ja in Deutschland keinen 100% Steuersatz. Also ich bekomme ja auch immer noch einen entsprechenden Gegenwert. Also wenn wir jetzt mal über diese Küchenmaschine sprechen, die dann 500 Euro wert ist, dann wir haben Höchststeuersatz von 42 bzw. 45% in Deutschland. Das haben wir aber auch erst bei Einkünften von über 250.000 Euro, Gewinnen und so weiter. Also da kommt man nicht ganz so schnell dran, sagen wir mal so. Und dann ist es so, dass man, ich sag mal, ich rechne selber auch immer mit 30% Steuerbelastung. Ja, das heißt, ob jetzt der Unternehmer diese 30% für mich bezahlt, das ist das eine, es wäre gut. Ja. Wenn ich die jetzt aber selber bezahle, dann habe ich ja trotzdem noch einen Gegenwert, den ich in 70%iger Höhe trotzdem irgendwo noch als Vermögensvorteil bekommen habe. Ja. Ja, und da ist manchmal halt wirklich so eine Denkblockade, sag ich mal. Stimmt. Also man denkt dann, oh Gott, ich muss dann Steuern zahlen. Ja, aber ich habe ja auch etwas dafür bekommen. Ja. Ich könnte ja rein theoretisch das Ding auch weiterverkaufen.
Ja, genau, das habe ich mir auch gerade überlegt, weil wir hatten auch schon Anfragen für Tablets, für einen teuren Computer. Ja.
Genau, wenn ich die dann, die gehören mir ja dann. Ja, also ich habe die geschenkt bekommen, das Eigentum liegt jetzt bei mir. Ja, und wenn ich das versteuere, dann habe ich sogar meine Pflicht gegenüber dem Finanzamt getan. Und dann ist das bei mir Betriebsvermögen, so nennt sich das. Mhm. Und dann kann ich damit ja tun und lassen, was ich will. Und wenn ich es dann verkaufe, könnte ich es ja für 100% verkaufen wieder. Ja, ne?
Stimmt.
Und dadurch habe ich ja diesen Vermögensvorteil. Also das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn man dafür ein paar Steuern zahlt, denn ich habe ja diesen Vermögensvorteil bekommen.
Ja, ich kann es trotzdem noch mal so ein bisschen, ich gebe dir da vollkommen recht, wobei ich da halt mittlerweile, also gerade wir hatten vor kurzem eine Anfrage für einen Computer und da wäre quasi die Bezahlung nur dieser Computer gewesen. Gut, ich bin jetzt hier kein, ich sag's auch mal so ehrlich, ich bin kein Windows-Fan, es war ein Windows-Computer, mache ich nicht, weil mir das nichts bringt. Und wenn ich dann quasi nur diesen einen Computer dafür bekomme, für 3 Social-Media-Postings und dass quasi, dass ich das Ding überhaupt selber gar nicht will, vielleicht noch irgendwie verkaufen könnte oder an meine Eltern verschenken könnte. Das war dann halt sowas, das habe ich dann halt nicht gemacht.
Klar, nee, das muss man auch.
Genau, also ich würde da vielleicht nochmal so an alle Zuhörer Tipp, ich würde mir da halt überlegen, brauche ich das Ding? Also bringt es mir was? Und wenn nicht, dann halt nicht. Und wenn ja, dann ja. Aber man sollte halt wissen, dass man es versteuern muss oder dass man rückfragt. Habe ich richtig zusammengefasst.
Genau, das ist richtig.
Super. Oh Gott, ich lerne hier so viel, das ist so cool. Okay, ich habe noch 3 kleine Fragen an dich. Und zwar, diese Frage hatte ich vor kurzem bei einem Meeting. Da wird mir immer ganz oft gesagt, wenn wir da so mit irgendwelchen, weiß ich nicht, anderen Gründern, habe ich dir auch schon vorhin erzählt, da hat mir dann einer erzählt, was Hilfe, du hast den und den Gewinn gemacht, da musst du ja so viel Steuern bezahlen, dann musst du jetzt für möglichst viele Ausgaben noch zum Jahresende sorgen, um möglichst viele Steuern zu sparen. Und diesen Satz höre ich immer, immer wieder, wenn ich halt von meinen Gewinnen erzähle, dass ich jetzt mir teure Coachings buchen soll, dass ich noch ein komplettes Lichtequipment kaufen soll, um jetzt meine Steuern zu drücken. Stimmt es, dass man möglichst viele Ausgaben haben soll, um Steuern zu sparen?
Also, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen ich gebe dem Finanzamt mein Geld oder investiere das in mein Unternehmen, dann fällt meine Antwort ganz einfach aus, und zwar ich investiere in mich und mein eigenes Business. Man muss allerdings auch so ein bisschen mal schauen, ist diese Ausgabe denn wirklich so notwendig oder gebe ich vielleicht jemandem Dritten irgendwie Geld, ohne dass ich davon Mehrwert oder sowas habe. Ja? Das ist auch ein bisschen so eine Einstellungssache. Also natürlich möchte ich natürlich möglichst wenig Steuern zahlen und ich möchte auch möglichst wenig zum Finanzamt bringen müssen, aber man muss sich im Gegenzug, ich möchte das ganze System jetzt auch nicht so wunderschön reden, aber man muss sich auch mal überlegen, was mit unseren Steuergeldern auch Positives alles passiert. Ne? Also das darf man immer nicht vergessen. Also nur für den Fall jetzt, dass ich jetzt wirklich überlege, kaufe ich mir dieses Jahr noch dieses Coaching oder mache ich das erst nächstes Jahr und ich habe dieses Jahr so einen hohen Gewinn. Ne? Dann würde ich sagen, okay, dann buch das dieses Jahr und bezahle das dieses Jahr noch, weil dann kann ich es als Betriebsausgabe absetzen. Also wirklich so bei notwendigen Dingen. Das ist so, wenn jemand zum Beispiel, Auto ist eh so ein Thema, aber wenn jemand zum Beispiel wirklich einen Firmenwagen braucht, und der überlegt, oder ist auch einer am Überschussrechner, und der überlegt, mache ich das noch dieses Jahr, mache ich das nächstes Jahr und jetzt kann der auch noch Vorsteuer abziehen, dann empfehle ich zum Beispiel, mach das dann einfach dieses Jahr, weil dann hast du einen Steuerspareffekt da drin. Oder du musst unbedingt noch einen Laptop kaufen. Dann sage ich ihm dann neuestes. Ja, wobei beim Mac, da komme ich jetzt leider.
Ich weiß, Abschreibung. Stimmt,
genau,
oder?
Genau, da komme ich jetzt da bei dir halt in so eine Bredouille. Aber wenn ich jetzt in so einem normalen Windows-Bereich bleibe, da kannst du schon mal Glück haben, dass du einen guten Laptop für unter 800 Euro oder bei 800 Euro netto hast. Ja? Den würde ich empfehlen. Also, wenn jemand irgendwo investieren möchte, dann bitte nur in solche Dinge, die unter 800 Euro netto liegen, weil die kann man dann als Betriebsausgabe direkt absetzen und alles andere geht ja nur über die Abschreibung.
Geht das wirklich nur, oder? Ja, wie ist es denn? Ich plane jetzt zum Beispiel mir ein Kameraequipment für, das sind halt 1.100 Euro netto. Das ist dann quasi, wird dann auch alles, da gibt es ja diese Tabelle, Abschreibungstabelle, da kann ich ja dann nachschauen. Das muss ich alles, Kamera, Objektive, wenn es über 800 Euro netto, hast du gesagt, ist, muss alles abgeschrieben werden, oder?
Genau. Also man muss jetzt gerade bei so einer ganzen Equipment-Geschichte schauen, ist das denn wirklich alles nur in sich verwendbar? Also kann ich dieses Objektiv nur auf dieser Kamera verwenden oder geht das auch, ist das mit anderen Dingen kompatibel? Habe ich da jetzt noch irgendwie, ich kenne mich jetzt damit nicht so aus, habe ich jetzt noch irgendwelche Schirme dabei oder habe ich noch irgendwelche Leuchten dabei? Weil diese, zum Beispiel diese Schirme und die Leuchten, die kann ich ja alle auch für was anderes im Grunde verwenden, also für eine andere Kamera und so weiter. Ne? Und die sind dann eigenständig. Solange etwas eigenständig ist, dann wird auch jedes Produkt für sich eigenständig bewertet und dann gilt diese 800-Euro-Grenze für jedes einzelne Produkt.
Okay, das ist gut zu wissen. Aber dann liege ich wahrscheinlich trotzdem mit diesem, das ist irgendwie so ein Kamera-Gimbal, ich weiß nicht, ob du das was sagst, weißt du, da kannst du so eine Kamera stabilisieren, die sind halt immer super teuer, wird dann halt wahrscheinlich abgeschrieben. Ja, das ist immer so ätzend, weil ich halt gerade so viele Ausgaben habe, die dann auch gerade mein neues MacBook, weiß ich nicht, 3000 Euro, klar, das wird dann halt, weiß nicht, über wie viel, 3 oder 5 Jahre, drei Jahre wird abgeschrieben, genau. Kamera, glaube ich, ja noch länger. Ich glaube, Kamera, da hatte ich mal, das hatte ich selber dann noch verdient. 8, ja, da dachte ich mir auch so, also war ziemlich lang. Ich dachte mir so, welche Kamera hält 8 Jahre? Wobei, das nochmal so am Rande, wenn die Kamera dann kaputt geht, kann man sie ja dann auch auf einmal abschreiben, richtig?
Das ist richtig, genau. Wenn die kaputt geht, wenn die nur noch so Schrottwert und so, sonst was hat, also man kann die dann abschreiben. Ja, diese, nur mal nebenbei, diese AFA-Tabellen, diese Abschreibungstabellen, die sind sowas von überholungsbedürftig. Die sind, glaube ich, von Anno-Tuck noch. Und ja, das zeigt aber auch einfach, dass die Ämter einfach noch total hinten dran sind. Das ist einfach so.
Ja. Gut zu wissen. So, jetzt sind wir jetzt schon hier eine Stunde. Ich habe noch zwei kleine Fragen an dich zum Schluss. Und zwar, das ist so eine Frage, die mich einfach interessiert. Vielleicht können wir da auch mal den Zuhörern noch mal so ein bisschen die Angst nehmen. Oder eben auch nicht. Mal schauen. Gibt es denn gravierende Fehler, die man als Anfänger falsch machen kann? Also stell dir wieder Klein Caro, Studentin, vor, die gerade beim Gewerbe ihre Gewerbeanmeldung gemacht hat und jetzt so richtig loslegt. Gibt es da irgendwas, was man echt falsch machen kann, wo man aufpassen muss? Sowas aus deiner Erfahrung, was einen so ein bisschen so einen Fallstrick, wenn man jetzt wirklich Studentin ist, man hat überhaupt gar keine Ahnung, man hat noch nie eine Einkommensteuererklärung gemacht, man hat da Angst davor, was kann man falsch machen?
Bestimmt einiges. Das ist leider so. Also, es fängt schon damit an, wenn ich einfach eine ganz, ganz unordentliche Ablage habe, dass natürlich dann ganz viel natürlich verloren gehen kann und da verschenkt man im Zweifel bares Geld.
Ja.
Also, ganz großer Tipp, wirklich eine ordentliche, sofort von Anfang an strukturierte Ablage.
Fragst du jetzt nicht? Du hast gestern meine Insta-Story angeschaut. Hör auf.
Genau. Nee, aber man muss ja irgendwo eine gewisse Übersicht haben. Also wenn du jetzt sagst, du weißt aber trotzdem, was bei dir passiert, das okay, aber du bist jetzt auch kein Anfänger, ja? Sondern wenn jemand wirklich anfängt, nehmt euch einen Ordner, heftet das einfach ordentlich darin ab und bearbeitet das regelmäßig, einmal im Monat, reicht ja auch gerne am Anfang, ne, um sich mal darüber eine Übersicht zu verschaffen. Ein ganz großer Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, dass die Rechnungen einfach falsch geschrieben werden. Ne? Also, dass da die Umsatzsteuer falsch ausgewiesen ist oder ausgewiesen ist, obwohl ich Kleinunternehmer bin oder so. Also, das ist so wirklich ein ganz großer Fehler. Und der kostet auch wieder Geld. Denn wenn ich Umsatzsteuer ausweise, ohne dass ich das darf, dann muss ich die trotzdem bezahlen.
Ja, stimmt. Das weiß ich auch noch. Also, den Fehler habe ich nicht gemacht, aber da wäre ich auch fast so ein bisschen reingetappt. Ja, stimmt. Das ist echt ganz gut, dass du es erwähnst.
Genau. Und halt, wenn man so außergewöhnliche Umstände hat, also wenn man jetzt wirklich so eine Reise da hat oder so oder irgendwelche anderen Anschaffungen plant, dann erst hinterher mit einem Fachmann zu sprechen, ja? Also dann, wenn es schon passiert ist, man dann erst hingeht, dann kann man halt meistens nichts mehr ändern. Also da auch der Tipp, wenn ihr was habt, was außergewöhnlich ist, dann ruhig mal bitte mit jemandem sprechen, der da mehr Ahnung von hat. Was ich vorhin schon sagte, man verheiratet sich nicht sofort mit dem Steuerberater. Also man kann auch mal nur eine Beratung in Anspruch nehmen, ne?
Genau. Ja, aber das ist super zu wissen. Was ja auch nochmal, ich kenne da so eine ganz witzige Story, vielleicht nochmal gravierender Fehler. Ich kenne einen YouTube-Kollegen von mir, der hatte irgendwann mal mit einem Placement, also weißt du, so einen Werbedeal hatte er, sagen wir mal irgendwie 50.000 Euro auf einen Schlag oder weiß ich nicht, 20.000. Und dann hat er so blöd wie er irgendwie ist, gedacht so, jo, jetzt habe ich da viel Geld, hat das ganze Geld ausgegeben und konnte am Ende seine, das wird ja quasi dann im nächsten Jahr mit der Einkommensteuer versteuert, konnte es dann nicht mehr zahlen. Das ist doch wohl der dümmste Fehler, der einem passieren kann, oder?
Ja, absolut. Das wäre jetzt mit auch so der zweitnächste Punkt gewesen. Also das ist wirklich so. Also wenn ich wirklich Einnahmen habe und wenig Ausgaben und ich rechne auf jeden Fall mit einem Gewinn, dann empfehle ich immer 30% von dem Gewinn an die Seite zu legen, um wirklich da meine Einkommensteuerbelastung abdecken zu können, ja, und damit das Geld halt eben da ist, wenn es gebraucht wird, genau. Ja, und was halt dann auch nochmal wichtig ist, was viele dann auch einfach verschludern, sind halt Termine, die vom Finanzamt gesetzt werden. Die würde ich auch immer einhalten.
Was sind das für Termine? Darf wenn ich mal
jetzt,
fragen?
Genau, wenn ich jetzt meine Steuererklärung zum Beispiel alleine mache, dann ist jetzt ab nächstem Jahr neu, dann muss ich das nicht mehr bis Mai, sondern bis Juli abgeben. Ja, aber auch dieser Termin, der muss dann halt eingehalten werden. Klar wird man mal erinnert, aber man kriegt auch relativ schnell so einen Stempel wahrscheinlich in seine Akte. Wir sagen immer so, aus Spaß, da kriegt man das schwarze Kreuz.
Echt? Oh Gott, ich glaube, das habe ich schon. Ich sag mal lieber nicht, warum, aber mein Steuerberater soll es alles wieder retten. Ich hatte war ich da zu spät. Aber dann hatte ich, glaube ich, am letzten Tag so Aufschiebung gebeten. Ja, dann kam aber nur ein böser Brief zurück. Nee, gibt's nicht. Aber ja, ich habe alles pünktlich.
Ja, genau. Und wenn man es über einen Steuerberater machen lässt, hat man eh bis Ende des Jahres oder beziehungsweise jetzt sogar einen Tacken länger Zeit. Also da schon, wenn aber das Finanzamt einem zum Beispiel selber schreibt, hier reichen Sie die Belege bitte bis dann und danach, dann ist schon sehr empfehlenswert, das auch einzuhalten oder zumindest mit denen offen zu kommunizieren, hey, ich schaffe das nicht, weil ich gerade im Ausland bin, weil ich gerade Projekt XY habe, können wir das vielleicht nochmal verlängern? Gerade bei solchen Fristen sind die immer sehr kulant in der Regel. Okay. Also, genau.
Aber trotzdem, aber einfach, wenn man ehrlich ist und diese Fristen einhält, und da ist man ja jetzt nicht im Gefängnis sofort. Oder
Das sind ja alles
nur Menschen und die töten dich nicht, wenn du dann einen Fehler machst.
Das ist richtig, so, klar. Ja. Also es ist nur so, das kostet halt hinterher Geld. Geld, was man halt viel besser in sein Business stecken könnte. Ja. Ne? Also das ist so. Und richtige Fehler, womit man dann wirklich irgendwie ganz böse Konsequenzen hat, das passiert, wenn ich natürlich Einnahmen oder sowas einfach nicht versteuere. Ne? Und am besten noch der blödeste Fall, sagst du hier, ich habe das von Firma XY geschenkt bekommen. Ne? Das merkt sich so ein Finanzbeamter, weil die werden natürlich irgendwann langsam aktiver auf den Plattformen und gucken, wer was wie irgendwo macht. Und dann findet er das hinterher in der Steuererklärung nicht. Ne? Also ich meine, das ist natürlich das Dümmste, was man machen kann.
Aber nochmal so zum Thema diese Kaffeemaschine. Also ich frage jetzt mal so ganz dumm. Fällt es denn überhaupt auf? Also ich meine, checken die das? Ist denen dann so eine Kaffeemaschine im Wert von 70 Euro, ist das für die so, sind die da so, dass die wirklich die Peanuts zählen? Oder, also wäre das jetzt ein gravierender Fehler, ich habe jetzt da noch Zeit und ich werde das auch angeben, wenn ich diese Kaffeemaschine für 70 Euro jetzt in der Steuererklärung 2018 nicht angeben würde als Einnahme? Sagen wir mal, auch bei der Kunde hätte es irgendwie nicht mit dieser Pauschale versteuert. Fällt es denen auf bei einer Prüfung? Also ich meine, prüfen die da so genau, dass sie dann wissen, bei dem Kaffeemaschinenhersteller wurde es verbucht und jetzt hat die das da bekommen und XY oder...
Es kommt halt drauf an, was man für einen Prüfer erwischt, ganz ehrlich. Also wenn das so ein junger Sprung, der noch auf dem Sprungbrett da steht und will noch irgendwo ankommen und der will noch was werden, also der zerfleddert dir im Zweifel jeden kleinen Beleg. Also das ist, aber das ist halt deren Job, das muss man halt auch mal sagen, und die haben auch extremen Druck, die wollen dann irgendwie eine Kleinigkeit finden, und wenn es dann hinterher die Kaffeemaschine ist, weil sonst alles andere tippitoppi in Ordnung ist, ja, dann ist es halt die Kaffeemaschine, ne, die dann vielleicht mal auch für 3 Kaffee privat verwendet wurde. Aber ja, steht und fällt damit. Das ist aber auch kein Umstand, wovor man sich fürchten muss. Ne? Deswegen das immer noch Tenor, für solche Fälle immer einen Steuerberater an der Hand haben, der einen durch solche Situationen begleitet. Der kennt sich viel besser mit diesem Umgang zwischen den Finanzämtern aus und so. Also das würde ich auch nie alleine durchziehen. Auf gar keinen Fall.
Ja, das nochmal gut zu wissen. Das habe ich ja bei meinem auch gemerkt, dass er dann auch, als ich dann am Anfang bei ihm angetanzt bin, ich glaube, das war noch so, dass ich da hätte, da war ich ja schon aus der Kleinunternehmerregel raus, und dann hat er auch gemeint, da ruft er dann mal an und redet mit denen, und dann hat er auch einen netten, weiß ich nicht, hier Finanzamt Charlottenburg, war dann alles super. Und wenn ich das alleine gemacht hätte, wahrscheinlich hätte ich gar nicht gewusst, wie ich mit denen rede. Und er hat halt einen guten Kontakt. Also ich glaube, das kann man auch noch mal so empfehlen. Also wirklich da einfach mal investieren und sich da jemanden suchen. Ne? Mhm. Weil das nimmt schon echt viel Angst.
Auf jeden Fall.
Dann, also falls hier die Zuhörer, falls ihr jetzt Bock darauf habt, auch mit Carina zusammenzuarbeiten, ich sag's nochmal, ich verlinke es auch unten, schaut mal ihre Website an, steuerleichtgemacht.de. Genau, und ja, es war echt so interessant, wirklich. Ich bin echt jetzt so richtig, da weiß ich auf jeden Fall viel mehr. Ich hoffe auch, dass ihr, also liebe Zuhörer, dass es euch was gebracht hat. Das, ja, ich glaube, wir haben echt viele Fragen beantwortet. Hat auf jeden
Fall... Ich glaube auch.
Ja, oder? Also war echt umfangreich und hat auch Spaß gemacht, weil ich ja auch die ganzen so... Ich kann, ja, bin ja absoluter Laie da auch und ja, hoffen, dass wir euch so ein bisschen die Angst nehmen konnten. Carina, danke nochmal, dass du heute zu Gast warst. Hat mich wirklich sehr gefreut.
Danke und, dir.
Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen, motivierten Tag. Mach's gut.
Tschüss.